Ja, guten Morgen. Ich freue mich, wieder mal bei euch sein zu können. Ist schon wieder eine Zeit lang her. Evangelium kommt zu den Heiden. Ich glaube, ich hatte Matthias dir gestern auch noch ein falsches Thema gesagt. Es kommt nicht nach Europa. Also Europa ist es natürlich auch gekommen, aber das ist nochmal ein eigener Text in Apostelgeschichte 16. Also heute geht es um Apostelgeschichte 10. Und zwar kommt das Evangelium zu den Heiden oder zu den Nationen. Wer eine Bibel dabei hat, darf die natürlich gerne aufschlagen. Im Zentrum der Ereignisse stehen zwei Personen, einmal der Cornelius, ein Hauptmann, ein Römer und ein Heide, und auf der anderen Seite der Petrus, ein Apostel Jesu, ein Jude. Gott hat den Paulus erwählt, den Namen Jesus zu den heidnischen Nationen zu tragen, aber er hat nicht den Paulus erwählt, das als Erster zu tun, den Nationen eben auch die Tür zum Evangelium zu öffnen. Das war der Petrus gewesen. Der Petrus ist auserwählt gewesen, eben genau das zu tun. Ich lese jetzt in Apostelgeschichte 10 die Verse 1 bis 8, und wer eine Bibel dabei hat, darf das natürlich auch gerne mitlesen. Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 8. Und zwar heißt es da: in Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Bis soweit erstmal. Ja, der Cornelius, der wird uns jetzt hier vorgestellt als fromm und gottesfürchtig. Das heißt, er hat dem Volk Almosen gegeben. Und es war ja so, dass die Juden, sie waren unterdrückt von den Römern gewesen. Das heißt, er betete ohne Unterlass zu Gott. Und das finde ich erstaunlich, weil er Gott ja noch nicht wirklich gut kannte. Das sehen wir dann eben auch aus dem weiteren Text. Er betete ohne Unterlass, und bei der Gelegenheit kann man sich vielleicht mal fragen, ja, wie sieht jetzt eigentlich mein eigenes Gebetsleben aus? Ist es dauerhaft? Kann ich das wirklich auch von mir selbst sagen? Wenn ich jetzt so an die Gebetsstunden in den Gemeinden denke, dann ist es oft so, dass die ja spärlicher besucht sind als viele andere Veranstaltungen, als die Gottesdienste, als die Bibelstunden beispielsweise. Ja, das Ganze hat stattgefunden in Caesarea. Caesarea liegt am Meer, ein Stück nördlich, westlich von Jerusalem. Und dem Cornelius begegnet jetzt hier ein Engel, der spricht ihm an mit seinem Namen Cornelius. Und der Cornelius ist da ja sicherlich jetzt auch erstaunt, was da passiert. Auch erstaunlich ist, dass der Cornelius dem Volk Almosen gegeben hat. Es war ja so, dass die Juden auf die Heiden herabgesehen haben, auf die Römer natürlich auch, von denen sie unterdrückt worden sind. Aber der Cornelius, der hat keine Schau aus dem gemacht, was er getan hat, dass er Almosen gegeben hat. Und das Ganze wird jetzt hier auch nur von dem Engel erwähnt. Im Gegensatz dazu lesen wir in den Evangelien eben auch, dass ja, die Pharisäer da eben oft, wenn sie Almosen gegeben haben, eine Schau draus gemacht haben. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja, heißt es in Kapitel 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Und genau das hat der Cornelius eben auch getan und das ist absolut lobenswert, obwohl er eigentlich recht wenig von Gott wusste. Auch wir sind gefordert, den Herrn zu suchen. Und ich denke, dass die Zeit der Gnade, in der wir jetzt eben auch leben, begrenzt ist. Die Zeit, Gott zu finden, wird nicht unendlich sein. Wir haben gelesen von den guten Taten von dem Cornelius und diese guten Taten, denke ich, sind Zeichen dafür, dass er aufrichtig gewesen ist. Und Gott hat ihm geantwortet und hat ihm jetzt hier einen Engel gesandt. Und er sagt ihm, dem Cornelius, wie und wo er jetzt einen Evangelisten finden werde. Und zwar einen, der ihm eben auch den Weg der Errettung zeigen würde. Wir sehen im weiteren Textverlauf, dass der Cornelius den Herrn Jesus noch nicht gekannt hat. Hat sich auch erst bekehrt, als der Petrus zu ihm kam. Ein Stück weiter im Text, im Vers 31, da heißt es, dass Gott die guten Taten von dem Cornelius gesehen hat. Und ich denke, es ist einfach so, wenn wir gute Taten tun, dann werden diese guten Taten uns allein nicht erlösen, wenn wir nämlich nicht an Gott glauben. Aber es heißt eben auch nicht, dass Gott die guten Taten nicht sieht. Der Cornelius kannte den Herrn Jesus noch nicht, aber er hat nach dem gelebt, was Gott ihm in dieser Zeit eben auch so an Licht, an Erkenntnis gegeben hat. Und Gott hat ihm ein gewisses Licht gegeben, war vielleicht noch nicht so viel, aber der Herr stellt eben auch sicher, dass er mehr Licht bekommen würde. Und genau das passiert jetzt hier eben auch durch den Engel. Und ich meine, das sollte uns eben auch ermutigen, den Herrn zu suchen und ihn eben auch zu bitten, dass er uns mehr Licht gibt. Und ich denke, der Herr ist auch wirklich gütig, er tut es auch. Der Engel des Herrn sagt jetzt hier an dieser Stelle nicht zu Cornelius, deine Almosen sind zu Gott hinaufgestiegen, mach jetzt einfach weiter so. Der Cornelius hatte von seinen Landsleuten gegenüber sicherlich vieles voraus, aber das mit den Almosen alleine hat natürlich nicht ausgereicht. Das war notwendig gewesen, dass er von Jesus erfahren musste, den er wohl bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich gekannt hat. Und zwar sehen wir das ein Kapitel weiter, im Kapitel 11, da heißt es in den Versen 13 bis 14 dann unter anderem, der Petrus, er wird Worte zu dir reden, damit du gerettet werden wirst. Und es ist einfach so, dass wirklich nur das Blut Jesu wird uns retten, wenn wir uns auf unsere guten Taten verlassen, das nützt nichts. Auch wenn die Erlösung jetzt nicht durch gute Taten geschieht, ein Ergebnis der Erlösung wird sein, dass wir eben auch gute Taten, eben weil wir erlöst sind, hervorbringen. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin erlöst, ich bin errettet, aber sein Wandel und sein Zeugnis passen nicht überein, dann ist sein Glaube einfach tot. Das sehen wir ganz deutlich im Jakobusbrief. Jetzt können wir uns vielleicht fragen, warum hat der Engel dem Cornelius nicht gleich selbst das Evangelium verkündigt? Ich denke, dass der Engel bestimmt auch gut informiert gewesen ist über alle Zusammenhänge, aber nein, das sollte ein Mensch sein und es sollte Petrus sein. Und wir sehen jetzt hier auch, wie das beides zusammenwirkt, dass Gott einmal das Herz von Menschen öffnet, nämlich jetzt hier bei dem Cornelius. Er tut das durch seinen Geist, das ist, ich würde mal sagen, die Basis. Jetzt hier in ganz außergewöhnlicher Weise eben durch einen Engel hat er es getan. Natürlich sollten wir jetzt nicht darauf warten, dass uns ein Engel erscheint. Und die zweite Sache ist, dass Gott sich eben auch menschlicher Mittel bedient. Und diese menschlichen Mittel sind jetzt hier in dem Fall der Petrus gewesen, der eben das Wort an den Cornelius verkündigt. Und ich denke, ihr kennt auch alle diesen bekannten Vers aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 10, Vers 17, wo es eben heißt, dass der Glaube durch die Verkündigung von Gottes Wort kommt und daran hat sich bis heute nichts geändert. Jetzt hätte natürlich der Cornelius auch selber zum Petrus gehen können. Und wir fragen uns vielleicht, warum sagt der Engel nicht zu ihm, geh doch einfach zu dem Petrus. Nein, der Herr wollte, dass der Petrus zu ihm kommt, zu ihm auch ins Haus kommt. Cornelius und sein Haus sollten das Evangelium hören. Und jetzt sehen wir auch, dass es obendrein noch Barrieren gab. Der Petrus, der wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, jetzt in das Haus von dem Cornelius zu gehen. Und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Der Engel sagt zu dem Cornelius, also du sollst bitte Männer nach Joppe senden, die sollen den Petrus holen. Also die Aufgabe von dem Cornelius war einfach nur, von seinen Männern, die er hatte, von seinen Knechten, jetzt ein paar zu senden. Und die Frage, ob der Petrus jetzt bereit ist, eben auch zu kommen, das war nicht die Aufgabe vom Cornelius gewesen, das war die Aufgabe von Gott. Und die Boten, die der Cornelius gesandt hat, die wussten auch überhaupt nichts davon, dass der Petrus eigentlich total abgeneigt war. Und auf der anderen Seite wusste der Petrus nichts, dass gerade Boten zu ihm unterwegs sind. Aber es gibt einen, der steht oben drüber und das ist Gott. Und Gott, sehen wir, der weiß alle Dinge und er weiß auch, wie er das alles so fügt, dass alles gut zusammenpasst, um am Ende ja, seine Ziele, eben Gottes Ziele zu erreichen. Und ich denke, das ist für uns auch immer wieder ein Trost, dass der Herr in unserem Leben eben auch so wirkt, auch wenn manches vielleicht konträr ist, aber am Ende dann doch seine Ziele erreicht werden. Ja, Gott ist dem Cornelius durch einen Engel begegnet und dem Petrus allerdings nicht durch einen Engel. Dem Petrus ist er durch eine Vision oder vielleicht auch, wie man es nennt, durch eine Verzückung begegnet. Und da sehen wir, dass Gott nicht an irgendwelche Methoden gebunden ist. Ich lese nun die Verse 9 bis 23. Also Apostelgeschichte 10, Verse 9 bis 23, da heißt es, am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen wie ein großes leinernes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten sollte, das er gesehen hatte, siehe, Da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten, am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren, und sprach: Siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen? Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen, und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Bis soweit erstmal dieser Text. Ja, in dieser Verzückung, in dieser Vision, die da Petrus gesehen hat, wird von unreinen Tieren gesprochen, die da quasi so die Heidenvölker eben auch symbolisieren. Und ich denke, das hat auch eine tiefere Bedeutung als lediglich den Verzehr von Speisen. Und es zeigt jetzt hier dem Petrus, dass die nationalen und eben auch die religiösen Unterschiede vorbei sind. Und wir lesen das auch beispielsweise im Galaterbrief, im Kapitel 3, Vers 28, so ein ganz bekannter Vers: Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Ja, wo kam das überhaupt her mit diesen reinen und unreinen Tieren? Das geht zurück auf die Wüstenzeit, und die Basis lesen wir im dritten Buch Mose im 11. Kapitel. Das behandelt so die ganzen Tiere, die eben ja, die das Volk Israel verzehren durfte. Bestimmte Tiere waren für einen Verzehr bestimmt, andere nicht. Das Kriterium war: Die, die verzehrt werden durften, die mussten auf der einen Seite Wiederkäuer sein, also die Nahrung, die sie aufgenommen haben, wiederkäuen, und sie mussten gespaltene Hufe haben. Und da war beispielsweise das Schwein damit raus, was den Juden ja bis heute ganz wichtig ist. Also die, ja, ich denke mal, die meisten Juden halten sich bis heute eben auch an diese Speisegesetze. Ja, diese Stimme, die sagt jetzt zum Petrus: Steh auf, schlachte und iss. Das haben wir im Vers 13 gelesen. Und der Petrus antwortet jetzt darauf: Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Und wir sehen jetzt hier, dass der Petrus, der ist nicht im geringsten bereit, in das Haus eines Heiden zu gehen, weil da einfach keine Basis da ist. Schon mal beim Essen passt es nicht. Heiden und Juden passt einfach nicht zusammen. Aber das bedeutet in der Konsequenz eben auch, dass ja keine Möglichkeit ist, da eben auch das Evangelium weiterzugeben. Wenn wir jetzt überlegen, wenn der Petrus von einem Sadduzäer oder Pharisäer, also quasi von einem Juden eingeladen worden wäre, nehmen wir vielleicht jetzt mal an, von einem, der eben auch ein Heuchler ist, raubgierig, hartherzig, so wie es manche von den Pharisäern oder Sadduzäern eben auch vom Herrn Jesus selber bezeichnet worden sind. Und obendrein vielleicht sogar noch einer, der am Tod Jesu eben auch mitbeteiligt gewesen ist. Dann wäre für den Petrus klar gewesen: Also das ist ein Jude, da kann ich hingehen. Mit ihm zu essen ist völlig okay. Aber mit einem Heiden natürlich nicht. Und er wäre dieser Einladung dann von dem Juden gefolgt, und das ist eigentlich absurd. Und das galt sogar als falsch, mit diesen unreinen Menschen so wie das die Juden sie eben auch gesehen haben, die Heiden, überhaupt soziale Kontakte zu haben und beispielsweise eben auch zu essen mit ihm, mit ihnen. Das ging eben nicht. Und jetzt sagt Gott zum Petrus im Vers 15, das zweite Mal jetzt, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein, also für unrein. Und jetzt können wir uns vielleicht fragen, in welchem Sinne hat Gott denn das jetzt überhaupt gereinigt? Ich denke sicherlich nicht dadurch, dass er das jetzt von irgendwelchen chemischen Bestandteilen befreit hätte. Auch nicht deswegen, weil es auf einmal jetzt bessere Kühlmöglichkeiten gegeben hätte. Es war einfach dadurch, dass Gott dieses Verbot aufgehoben hat. Gott hat diese Speisegebote gegeben im 3. Mose 11 und Gott hat diese Speisegebote auch wieder aufgehoben. Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum hat Gott diese Speisevorschriften überhaupt für Israel gegeben? Das Ziel war, das Volk Israel sollte von anderen Nationen abgesondert sein und sie sollten sich einer besonderen Beziehung eben auch zu Gott erfreuen. Und das sehen wir beispielsweise in der Geschichte mit dem Bileam. Da heißt es im 4. Mose 23, Vers 9, da sagt der Bileam, ich sehe ein Volk abgesondert von den Nationen. Und um jetzt eben dieser Absonderung auch gerecht zu werden, sollte sich das Volk Israel eben auch von all dem, was sie vielleicht verunreinigen könnte, moralisch, geistlich eben auch fernhalten. Also sie sollten nicht mit Götzen in Verbindung kommen, sie sollten keine Hurerei tun, sie sollten keine Kinder opfern und sie sollten nicht betrügen und obendrein einige Dinge mehr. Es heißt im 3. Mose 20, Vers 26, sagt Gott, ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Und ein Zeichen von dieser Absonderung waren jetzt eben auch genau diese Speisevorschriften. Das Ganze hatte natürlich in gewisser Weise auch einen praktischen Effekt gehabt. Die Vermischung mit anderen Völkern war dadurch dann eben auch viel schwerer möglich, weil die hatten keine Speisegebote, sie haben einfach das gegessen, was ihnen gepasst hat. Ja, Gott hat ja diese Heidenvölker dann eben auch vor seinem Volk Israel vertrieben, also die in diesem Land Kanaan gewohnt haben. Und es war einfach so, dass diese Völker viele Gräuel getan haben und das war letzten Endes auch der Grund, weswegen sie vertrieben worden sind. Das lesen wir im 3. Mose 18. Und ich denke, das können wir so sehen, dass diese Speisevorschriften, wie sie Gott gegeben hat, sowas wie eine Mauer eben auch für Israel dargestellt haben, eine Mauer der Absonderung zu den Nationen. Und ja, wenn das Volk sich eben dagegen gewandt hat und dann in manchen Dingen dagegen verstoßen hat, diese Absonderung verworfen hat, dann wurden sie letzten Endes genauso korrupt wie die Kanaaniter auch. Und ich denke, auch da können wir jetzt einen Vergleich zu uns selbst ziehen als Gläubige des Neuen Testamentes. Gott möchte eben auch, dass wir für ihn abgesondert sind. Aber ich denke, es gibt auch noch mal sowas wie eine allgemeine Absonderung, wo ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen möchte. Ich denke, es ist heutzutage nicht jeder ein Kinderschänder, aber trotzdem, wer jetzt vielleicht kleine Kinder hat, dann würde ich trotzdem meinem kleinen Kind einschärfen, nicht irgendwo in ein Auto von einem Fremden einzusteigen, den das Kind überhaupt nicht kennt. Denke ich, ist klar, werden auch die meisten Eltern tun. Oder wer eine Tochter hat, die im Teenageralter ist, der möchte nicht, dass sie auf irgendwelche zwielichtigen Partys geht, wo vielleicht Drogen im Umlauf sind oder irgendwelche schändlichen Dinge getan werden. Nicht deswegen, weil sie wesentlich besser ist als die anderen Mädchen in ihrem Alter, sondern weil sie genau wissen, sie ist es eben nicht. Sie hat genau die gleiche menschliche Natur wie die anderen Mädchen auch und steht deswegen genauso in der Gefahr, verunreinigt zu werden, wie die anderen Mädchen in ihrem Alter. Und damit jetzt wieder zurück zu den Speisegesetzen, die ja sozusagen wie eine Mauer um dieses Volk Israel waren. Die haben aber letzten Endes dann dazu geführt, dass das Volk Israel gedacht hat, sie sind von sich aus besser als die anderen Nationen. Und genau das waren sie nämlich auch nicht. Und die Folge davon war, dass eben auch oft Feindschaften dann von den fremden Völkern gegenüber Israel da waren. Und Gott sagt dem Volk Israel eben auch mal, das hat jetzt überhaupt nichts mit eurer Erhabenheit zu tun, dass ihr abgesondert seid, sondern einfach, weil ich, nämlich Gott, euch liebe. Das war der einzige Grund. Und unsere menschliche Natur, die ist einfach anfällig für gewisse Äußerlichkeiten, gerade auch was jetzt so vielleicht die Frage der Heiligung betrifft. Und ich denke, dass die inneren, die wichtigen Dinge, dass die oft vernachlässigt werden, nämlich die geistlichen und die moralischen Dinge. Und der Herr Jesus macht das auch mal ganz deutlich den Pharisäern gegenüber. Da heißt es in Lukas 11 im Vers 39, das sagt er zu ihnen: Ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Innerstes aber ist voll Raub und Bosheit. Das ist genau dieser Punkt. Und der Herr Jesus hat seinen Jüngern einmal gesagt: Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Das steht im Markus Kapitel 7, Vers 18, sondern was aus dem Menschen herauskommt. Und das war für die Jünger war das ganz schwer, das überhaupt anzunehmen. Das war förmlich revolutionär. Die Speisevorschriften, die gab es inzwischen schon mehr als 1000 Jahre. Bis zu diesem Punkt jetzt hier in Apostelgeschichte 10 ist das Evangelium nur an die Juden verkündigt worden. Und als die Gemeinde entstand in der Apostelgeschichte 2, da lesen wir auch, es kamen Juden zusammen. Die kamen aus verschiedenen Nationen, wo sie eben auch verstreut gewesen sind, aber sie kamen nach Jerusalem zusammen und in dieser Zeit ist die Gemeinde entstanden. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Das Evangelium kam jetzt an eine Schwelle, wo es eben auch über die Juden hinweg zu den Heiden oder zu den Nationen getragen werden sollte. Und Gott wollte nicht, dass dem jetzt irgendwas hinderlich ist, was vielleicht die Botschaft oder, ich sag's so, die gute Nachricht, das Evangelium ist ja die gute Nachricht, eben auch trüben könnte. Und aus diesem Grund hat der Petrus hier eben auch eine ganz anschauliche Lektion bekommen, dass diese Speisevorschriften eben jetzt aufgehoben sind. Dass er jetzt frei ist, eben auch zu den Heiden zu gehen und eben auch mit ihnen essen zu dürfen. Und vor allem, dass er jetzt die Möglichkeit hat, dadurch auch ganz frei dann das Evangelium zu verkündigen. Und so hat Gott jetzt weggenommen, was die Juden von den Nationen, was sie bis dahin eben auch getrennt hat. Und das sehen wir auch im Neuen Testament nochmal. Der Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14, denn er ist unser Friede, also der Herr Jesus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Also die Juden, sie waren jetzt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr heilig per Definition gewesen und die Heiden waren nicht mehr gewöhnlich, aus jüdischer Sicht nicht mehr unrein per Definition. Und jetzt gibt es manche, die dann meinen, Gott hat mit diesen Speisevorschriften da vielleicht einen Fehler gemacht, den er jetzt hier an dieser Stelle korrigiert hat. Weil er vielleicht gesehen haben könnte, dass diese Speisevorschriften eben jetzt auch ein Hindernis dargestellt haben, das Evangelium weiter zu verbreiten. Aber möchte ich jetzt einfach darauf antworten, dass Gott keine Fehler macht, überhaupt keine, und dass Gott eben auch keine Berater braucht. Und wir jetzt, die wir eben auch zu den heidnischen Nationen gehören, sollten es einfach als Gnade Gottes ansehen, dass wir jetzt die Speisen, die wir eben auch verzehren, jetzt nicht nach Speisevorschriften eben auch unterscheiden müssen. Gott hat dem Petrus diese Vision gezeigt und die erste Reaktion, hatten wir gesehen, von Petrus war, nein, keineswegs, Herr. Und Gott hat das zweimal wiederholt, dreimal insgesamt, und ich denke, es ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass es ganz gewiss, dass es eben auch so sein wird. Und ich denke auch, wenn wir vielleicht zurückgehen ins Alte Testament, wenn wir an den Pharao denken, der hatte ja auch diesen Traum gehabt, einmal von den Kühen und einmal von den Ähren mit diesen 7 fetten und den 7 mageren Jahren. Und einfach dadurch, dass es nochmal wiederholt worden ist, hieß es einfach, es ist ganz gewiss so, es wird ganz gewiss eben auch so kommen. Und wir sehen jetzt hier, der Petrus hat es nicht sofort verstanden, was Gott ihm hier eben auch zu verstehen gab. Und dann hatten wir gelesen im Vers 17, als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten sollte. Vers 19 dann, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, 3 Männer suchen dich, und dann in der Konsequenz zieh mit. Also der Petrus hat darüber nachgedacht, ja, was ich jetzt gesehen habe, was soll das jetzt eigentlich bedeuten? Und Gott führt ihn jetzt hier einen Schritt weiter. Die Männer, die von Cornelius kamen, sie waren schon da. Und auch da frage ich, geht es uns nicht manchmal eben auch so, dass wir vielleicht über einen Bibeltext nachsinnen und uns fragen, was bedeutet der jetzt, oder vielleicht auch eine Situation in unserem Leben, und verstehen manches eben auch nicht sofort. Ein Bibeltext oder eben auch, warum Gott gerade so an uns handelt. Und es ist natürlich auch gut, wenn wir darüber nachsinnen und uns fragen, was will Gott uns jetzt hier damit sagen? Und natürlich dürfen wir Gott eben auch bitten, dass er uns Verständnis darin geben möge. Und ich denke auch, dass es oft so ist oder allgemein sogar so ist, dass der Herr sich uns oft eben auch so stufenweise, Schritt für Schritt offenbart und uns nicht alles auf einmal eben auch gleich gibt. Und das hat der Petrus bei sich selbst auch erlebt, ich würde sagen auch mehrfach erlebt. Ein Beispiel in Johannes 13 wird darüber berichtet, wie der Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und der Petrus hat es auch nicht verstanden, warum der Herr das getan hat. Und der Jesus sagt dann zu ihm im Johannes 13, Vers 7, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber du wirst es danach erkennen. Und ich denke, dass der Herr jeden von uns kennt und auch weiß, was vor uns liegt und wie er jeden von uns eben auch vorbereiten und zubereiten muss, damit wir seine Wege, seine Absichten mit uns eben auch verstehen. Ja, der Petrus und eben auch etliche Begleiter von dem Petrus, sie ziehen jetzt mit nach Caesarea. Ich lese jetzt die weiteren Verse jetzt nicht im Einzelnen, weil das noch ziemlich viele sind. Der Petrus zieht mit nach Caesarea ins Haus von dem Cornelius, und da heißt es, da sind viele versammelt. Und der Cornelius fällt dem Petrus zu Füßen und huldigt ihm, wie es im Vers 25 heißt. Und dann lesen wir, der Petrus hat ihn aufgerichtet und sagt zu ihm, du, ich bin auch nur ein Mensch. Und das zeigt eben auch, es gibt keine 2 Klassen von Menschen. Der Petrus ist zwar Apostel gewesen, aber ist trotzdem nur ein Mensch gewesen. Und wir sehen hier, er gibt eben auch damit, was er getan hat, die Ehre, nur der Herr Jesus, dem gebührt die Ehre. Der Petrus hat erkannt, er hatte auch von Gott eben eine Korrektur nötig gehabt. Und er gibt es sogar offen zu, vor allen, die da jetzt hier anwesend waren. Und zwar lesen wir da im Vers 28, sagt er, Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder auch unrein zu nennen. Und ich denke, das ist eben auch wichtig, dass jeder, der im Dienst Jesu Christi steht, eben auch bereit sein soll, Korrektur anzunehmen. Korrektur einmal von Gott, aber auch von Menschen. Und dann ja, sind wir, ich schließe mich da jetzt auch mit ein, dann auch oft am besten geeignet, eben auch andere zu lehren, wenn wir selbst eben auch bereit sind, Korrektur anzunehmen. Für den Petrus war es gut, dass er diese Lektion mit diesem Tuch gelernt hat, bevor er zum Cornelius kam. Dann lesen wir im Vers 33 in Apostelgeschichte 10, da sagt der Cornelius, so sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Also wir sehen hier, der Petrus ist nur das Werkzeug gewesen, das Werkzeug Gottes. Wichtig ist, was will Gott? Und wichtig bei den Hörern eben auch, ist bereit zu sein, alles zu hören. Und hier im Text hieß es eben auch, alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Und ich denke, das gilt eben auch für die Verkündiger, eben auch alles zu verkündigen, was Gott eben auch ja, in seinem Wort möchte, also nicht gewisse Dinge auszulassen. Und das ist manchmal nicht leicht. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Bergpredigt, wo es heißt, gleich ganz am Anfang, glückselig sind die Armen im Geist oder die Trauernden, weil wenn wir jetzt an unsere Gesellschaft denken, das ist heute überhaupt kein Ideal. Der Petrus, er beginnt seine Rede damit, dass er das Evangelium als gute Nachricht darstellt. Da heißt es im Vers 36, das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Und weiter im Vers 38 dann, wie Jesus vom Vater mit Heiligen Geist gesalbt worden ist, Gutes tat, heilte. Und genauso ja, handelt der Herr eben auch mit uns. Und dann kommt der Vers 39, der, ja, man kann sagen, jetzt vielleicht ein Knaller. Da sagt der Petrus, ihn, also Jesus, haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Und was für eine Sache muss das jetzt für einen Juden gewesen sein, einem, der aus den Heiden ist, nämlich dem Cornelius, zu sagen, meine eigenen Landsleute waren das, die den Sohn Gottes getötet haben. Obendrein hängten sie ihn an ein Holz und die Juden haben ja das Alte Testament und auch die Mosebücher natürlich gut gekannt. Und die haben ganz genau gewusst, jemand, der am Holz hängt, der ist ein Fluch Gottes. Steht im 5. Mose 21 in den Versen 22 und 23. Das wussten die Juden ganz genau. Da können wir uns jetzt fragen, was haben all diese ganzen Privilegien, die die Juden hatten in Sachen Heiligkeit oder überhaupt diese Denkweise, wir sind besser als die heidnischen Nationen, was hat das alles bewirkt? Hier sehen wir einfach, es ist kein Heide gewesen, der jetzt hier einen Juden anklagt, sondern ein Jude, nämlich der Petrus, bekennt, was seine Landsleute dem Sohn Gottes angetan haben. Dann heißt es in den Versen 42 und 23, und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen, und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Das heißt jetzt hier, die Juden und die heidnischen Nationen beide auf einer Ebene. Es gibt keinen Unterschied mehr. Die Vergebung geschieht auf gleicher Basis. nämlich durch den Tod und durch die Auferstehung Jesu. Und wichtig ist einfach eine realistische Einschätzung von Sünde, und dann vergibt der Herr eben auch gern. Dann sehen wir hier noch einen weiteren Aspekt. Da heißt es, der Heilige Geist fiel auf alle, die die Botschaft hörten. Und das hat bei den Juden, die da jetzt hier anwesend waren, die mit dem Petrus mitgekommen sind, eben auch für Erstaunen gesorgt. Und wir sehen dadurch, Gott akzeptiert eben auch bußfertige Heiden, die zum Glauben gekommen sind, genauso wie die Juden auch, die an den Herrn Jesus glauben. Und das war dann auch die Basis gewesen, dass der Petrus gesagt hat, sie oder geboten hat, sie eben auch mit Wasser zu taufen. Dann lesen wir im Vers 44, ich komme jetzt auch langsam zum Ende, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und sie redeten und sprachen und priesen Gott hoch. Und wir sehen jetzt hier, dass der Heilige Geist auf sie gefallen ist, noch bevor sie mit Wasser getauft worden sind. Wir sehen an anderen Stellen, dass es eben auch umgekehrt war. Also erst mit Wasser getauft und dass der Heilige Geist dann auf Menschen gekommen ist, das ist, denke ich, auch eher so die übliche Reihenfolge. Aber ich denke, wir sehen auch hier, dass Gott nicht an irgendwelche Methoden gebunden ist. Das haben eben auch die mitbekommen, die jetzt mit dem Petrus gekommen sind, das hat sie in Erstaunen gesetzt. Jetzt können wir uns fragen, warum hat der Petrus dann überhaupt noch mit Wasser taufen lassen? Sie haben den Heiligen Geist ja schon bekommen. Ich denke, die Antwort ist einfach die, dass die Wassertaufe ist, sie ist eine Anordnung Gottes. Sie ist eben auch Zeichen des neuen Bundes und das war für den Petrus eben überhaupt keine Frage, dem eben auch nachzukommen. Und da sie den Heiligen Geist bekommen hatten, ist der Petrus eben auch erst wirklich überzeugt worden, sie eben auch dann mit Wasser taufen zu lassen. Dann heißt es im Vers 48, da baten sie ihn, also den Petrus, etliche Tage zu bleiben. Wer den Herrn Jesus kennengelernt hat, und das war ja jetzt schließlich hier der Fall, der Petrus hat den Herrn Jesus verkündigt, der will mehr. Und ich meine, dass es ein schlechtes Zeichen ist, wenn jemand meint, ich bin jetzt zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, das reicht jetzt aus. Brauche keine geistliche Nahrung, keine Gemeinschaft, kann mein Christsein vielleicht auch zu Hause leben, ohne Gemeinde, kann ich nur darauf antworten, ist von Gott überhaupt nicht vorgesehen. Ein paar Gedanken jetzt am Ende noch. Dass das Evangelium von Jesus hier an Cornelius verkündigt worden ist, darf uns wirklich mit Freude erfüllen. Es ist Licht in die Dunkelheit gekommen, in die Dunkelheit der Nationen und da jetzt natürlich weitergedacht auch zu uns, dass jeder, der an ihn glaubt, eben auch Vergebung der Sünden empfängt. Genau das ist ja das Evangelium. Jetzt sehen wir aber ganz zum Schluss für den Petrus noch in gewisser Weise einen bitteren Nachgeschmack. Der Petrus kommt jetzt nach Jerusalem zurück und was passiert? Die Juden-Christen in Jerusalem, sie machen ihm Vorwürfe. Da heißt es im Kapitel 11, Vers 3, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Und ich denke, diese Tendenz, andere auszuschließen, sehen wir jetzt, wenn wir vielleicht auch in die Kirchengeschichte sehen, hat sich ganz oft wiederholt. Ich würde sagen, zum großen Schaden der Kirche. Und so wie zum Beispiel auch der Jona gesinnt gewesen ist, der einfach darüber verärgert gewesen ist, dass die Menschen in Ninive Buße getan haben, dass sie das Wort Gottes angenommen haben, das sehen wir eben auch hier. Und das soll uns auch nicht verwundern, dass die Diener Jesu ja eben auch Anfeindungen ausgesetzt sind. Was halt besonders traurig ist, dass das oft nicht von Ungläubigen geschieht, sondern von ihren eigenen Brüdern. Nicht, weil sie irgendwas Böses getan haben, sondern für gute Taten, nicht für irgendwelche Fehler. Schön zu sehen, dass der Petrus ganz ruhig geblieben ist und darauf verwiesen hat, das ist das Werk Gottes gewesen. Und dass er natürlich das Werk Gottes nicht behindern kann. Und jetzt ganz zum Schluss der Vers 18 in Kapitel 11, als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott. Und es ist schön, ja, wenn Friede einkehrt unter Geschwistern. Amen.